Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Treibstoff-Podcasts. Wie immer sitze ich hier mit meiner Kollegin Janina. Hallo.
Hallo Michael.
Und weißt du was? Ich finde es schön, mit dir hier zu zweit zu sitzen und das zu machen.
Das stimmt, aber wir sind heute nicht zu zweit. Das ist noch viel schöner, wir sind zu dritt. Wir haben einen Gast, Andreas Bersch, Gründer und Geschäftsführer der Agentur Brandpunkt und Gründer und Autor bei dem Blog FutureBiz. Viele kennen ihn bestimmt. Andreas, magst du dich vielleicht selber mal vorstellen, auch erzählen, was Brandpunkt macht und was so eure Themen bei FutureBiz sind?
Ja klar, sehr gerne. Also du hast ja schon gesagt, Brandpunkt, wir sind im Hauptgeschäft eine Digitalagentur, wir sitzen in Berlin. Wir sind jetzt wir haben gerade neulich unseren 8. Geburtstag gefeiert. Und etwa zeitgleich ist eigentlich auch die Geburt unseres Blogs FutureBiz. Da muss man jetzt wirklich eine Zeitreise zurückmachen. Ins Jahr 2010, da gab es noch MySpace, ja, tatsächlich. Und Facebook kam gerade auf und wir haben damals den US-Markt beobachtet und haben gesehen, wow, da gibt es coole Business-Blogs zum Thema Social Media, zum Thema Facebook. Das gibt es nicht in Deutschland, lass uns auch mal einen machen. Und damit sind wir, na genauer gesagt, auch schon 2009 gestartet. Und diese beiden Aktivitäten haben wir parallel vorangetrieben. Brandpunkt ist der Job und FutureBiz ist so ein bisschen das Hobby.
Wir haben auch gesehen, dass ihr, ich glaube, vorletztes Jahr habt ihr das zum ersten Mal gemacht, Gründer und Initiator der InReach-Konferenz seid. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Themenfeld. Also zwar jetzt von der Thematik an sich nicht, aber so eine Konferenz auf die Beine zu stellen, sowas zu gründen, gerade in der Startphase, ist das ja auch immer eine große Herausforderung. Wenn ich das richtig gesehen habe, geht es da vor allem um Influencer-Marketing. Wie kamt ihr dazu?
Na, dazu sind wir eigentlich auch über unsere vielen Veranstaltungen gekommen. Wir haben in den letzten Jahren, so ich glaube in Summe, 5.000 oder 6.000 Menschen geschult im Bereich Social Media, als Inhouse-Seminare in Unternehmen, als selbstveranstaltete Seminare, als Workshops, als kleinere Konferenzen, aber nicht als große Konferenz. Und wir haben immer bei uns in der Agentur war der Wunsch, lass uns doch auch mal eine Konferenz machen, was Cooleres. Und als dann wir so auf der Suche nach einem Thema waren, fiel dann eigentlich relativ schnell die Entscheidung, lass uns das mit dem Thema Influencer-Marketing, Influencer-Kommunikation machen. Und 2015 haben wir es dann uns gewagt und ehrlich gesagt, so schwierig ist es gar nicht. Es ist nur ein bisschen größer als eine andere Veranstaltung. Man hat natürlich ein bisschen höhere Kostenrisiken. Wir haben es, am Anfang hatten wir, glaube ich, so um die 300 Teilnehmer, beim letzten Mal um die 500. Also man wächst langsam und man gewöhnt sich dran. Wir sind ja jetzt nicht die Online-Marketing-Rockstars, die hier gerade in Hamburg stattfinden mit 20, 30 oder 35.000. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension.
Aber auch diese mal klein gestartet, insofern.
Auch diese nochmal klein gestartet.
Ich muss auch sagen, es passiert mir selten, dass mich in meinem privaten Umfeld irgendetwas erreicht, das mit meinem Job zu tun hat, irgendwas mit Marketing und Kommunikation zu tun hat. Aber euer White Paper zu Influencer Marketing hat mich auf Facebook erreicht. Das habt ihr ja da ganz gut und auch innovativ beworben, muss ich sagen. Also mit sehr selbstironischen Anzeigen und Sponsored Posts. Das fand ich wirklich super, muss ich wirklich mal sagen. Und darum bist du ja auch prädestiniert dafür, mit uns über das Thema zu sprechen. Stell dir mal vor, wir wissen jetzt noch nichts über Influencer Marketing. Kannst du uns einmal ganz kurz sagen, was das ungefähr ist und was die Merkmale von dieser Spielart des Marketings sind?
Ja, ich überlege mir mal, wie kann ich das vielleicht meiner Großmutter, die nicht mehr lebt, erklären. Und ich fange deshalb mal ganz simpel an und sage, wir sind in Zeiten, wo Werbung nicht mehr wirkt. Werbung funktioniert nicht mehr. Das hat technische Ursachen, weil über 60% der Online-Nutzer Werbung ausblenden durch Adblocker. Das werden bald 80-90% sein. Aber wir haben auch die mentalen Adblocker, das heißt die klassische Unterbrecherwerbung funktioniert nicht mehr. Das hat schon im Social Media angefangen und hat sich jetzt eigentlich verlängert. Das heißt, wir sind schon seit einiger Zeit in einer, sagen wir mal, Ära des Content-Marketings, auch wenn der Begriff ausgelutscht ist, aber Kommunikation funktioniert über Inhalte. Und da sind dann Influencer, die es ja schon immer gab, ist ja nichts Neues, es gab schon immer Meinungsführer, es gab auch schon immer Meinungsführer, die eine digitale Reichweite hatten, aber jetzt ist das ein bisschen hochgekommen und das hat sicherlich auch etwas mit dem unternehmerischen Engagement von Influencern zu tun. Das heißt, da haben einige, das ist auch vielleicht der Unterschied zu Influencern oder klassischen Meinungsführern, die haben eben eine eigene Reichweite aufgebaut und sind damit zu einer eigenen Medienmarke geworden, sind Medienunternehmer geworden und haben sich dann natürlich die Frage gestellt, zunächst mal die Blogger, später dann die YouTuber und dann die Instagrammer, wie kann ich denn damit eigentlich Geld verdienen? Und daraus ist ein Geschäft entstanden, was laut einer Studie, die ich gerade noch heute die Headline gelesen habe, 2020 schon 800 Millionen Umsatz in Deutschland verspricht. Da ist ein ganz neues Geschäftsfeld entstanden, wo sich auch viele jetzt tummeln, ja, viele Goldgräber. Und ja, das vielleicht so mal als erste Zwischenantwort auf die Frage.
Aber glaubst du denn, dass das ein Trend jetzt gerade in der Kommunikation ist oder meinst du, das wird sich als weiterer Kanal für Kommunikation etablieren?
Also es ist mit Sicherheit kein Trend. Also Social Media ist ja auch nicht wieder verschwunden und wird auch nicht verschwinden. Und die Menschen, die dort ihre Medienmarken aufgebaut haben, die werden auch nicht wieder verschwinden. Viele Influencer, nicht alle, einige werden es nicht überleben, aber viele Influencer werden auch in 5 Jahren noch da sein. Und die spannende Frage ist vielleicht dann eher, welche Geschäftsmodelle haben sie noch entwickelt? Da haben wir gerade heute Vormittag in einem Handelsforum darüber gesprochen, dass eben auch viele Influencer mittlerweile schon eigene Marken auflegen, auch gerade mit Handelsunternehmen in Kooperation. Das bekannteste Beispiel ist natürlich Bibi mit ihrer Bilou-Serie und ihrem eigenen Unternehmen. Aber auch da gibt es ja schon viele, viele andere Beispiele.
Du hattest es eben schon kurz gesagt und jetzt aus der Perspektive eines Unternehmens gedacht. Ist es natürlich insofern ein guter Channel, weil man Adblogger umgehen könnte, also sozusagen diese technischen Hürden umgehen könnte. Es gibt aber natürlich auch noch einen anderen Grund, weshalb viele Unternehmen das als attraktiv sehen, weil sie einfach sagen, dass die Wirkung von Influencern nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auf den Kunden wirkt und vielleicht authentischer oder glaubwürdiger ist und damit gewisse Messages im Endeffekt bei dem Kunden stärker ankommen.
Ja, definitiv. Das ist ja eigentlich der Wirkungsfaktor von Influencer-Kommunikation, dass wir ein Idol haben oder auf jeden Fall eine Autorität. Ich würde mal sagen, im B2C-Bereich können wir eher von vielleicht Idolen sprechen, im B2B-Bereich, auch da ist es ja relevant, sind es dann eher Autoritäten. Und das, was diese Autoritäten sagen, hat eine große Wirkungskraft für die Empfänger. Das kann Kaufentscheidungen bestärken, das kann emotionale Werte liefern für eine Marke, das kann für Diskussionen sorgen. Also da gibt es viele, viele Unterformen der Wirkungsfaktoren. Aber der Kern ist das, was du gesagt hast, dass das, was der Influencer von sich gibt, eine große Glaubwürdigkeit hat, wenn er es denn richtig macht. Das heißt, wenn er sich nicht als Litfaßsäule geriert oder als Online-Banner und platte Werbung macht, weil dann ist es doch wieder Unterbrecherwerbung.
Dadurch kommen wir eigentlich schon zu den Nachteilen. Was sind so die größten Nachteile, die einen auch als Unternehmen treffen könnten? Angenommen, ich entscheide mich jetzt dafür, ich suche mir einen Influencer. Was könnte schieflaufen? Wie könnte das Ganze nach hinten losgehen?
Also nach hinten losgehen wird es nicht. Das ist ja jetzt wieder so ein bisschen die Angst vor dem Kontrollverlust. Also zunächst mal ganz klar, wer sich als Marke oder als Unternehmen auf Influencer-Kommunikation einlässt, der gibt ein Stück Kontrolle ab. Das ist logisch. Aber da würde ich jetzt genauso wenig vorwarnen wie vor den berühmten Shitstorms. Die haben eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmefälle ja nicht wirklich einen Schaden angerichtet. So, das heißt, lass uns nicht von den Nachteilen sprechen, lass uns vielleicht von den Herausforderungen sprechen oder auch von den Risiken. Ich würde sagen, das Hauptrisiko ist, dass man im Moment an der falschen Stelle das Geld ausgibt. Ja, dass man sagt, wir haben noch keine Strategie, wir fangen mal an. Oder wir buchen einfach mal ein paar Influencer, vielleicht die Bibi oder die Caro Dauer, die wir alle kennen, und übersehen dann eben, dass diese Influencer, auf die wir da vielleicht durch Zufall stoßen, gar nicht die richtigen sind. Die sind zu teuer, die sind vielleicht gar nicht mehr authentisch, die haben auch sehr hohe Sponsoringquoten von teilweise über 80%. Das heißt, 80% der Inhalte sind gesponsert. Und ich bin da in einem Preissegment, was mir eigentlich gar nicht hilft.
Es muss ja auch passen, wo du eben schon gesagt hast, es gibt eigentlich gar keine Nachteile und Herausforderungen. Es ist ja sogar so, dass wenn ein Influencer ein zu bewerbendes Produkt ein bisschen ungeschickt vielleicht inszeniert, führt das ja trotzdem zur Aufmerksamkeit. Es gab ja jetzt jüngst das Beispiel einer bekannten Wurstfirma, die dafür gesorgt hat, dass eine Influencerin, ich weiß gar nicht, wer das war, in ihrer Badewanne lag und sich mit diesen Würsten umgeben hat. Und das war dann so ein bisschen so ein viraler Running Gag. Und auf einmal hat jeder über diese Wurstmarke gesprochen. Also das kann man natürlich nicht planen, aber Ja, da ist dann quasi der Nachteil wiederum zum Vorteil geworden, oder?
Nein, das war Kunst. Das war eine Künstlerin, die hat sich einen Witz gemacht und hat das, da war der Hersteller gar nicht involviert. Das hat die Branche falsch verstanden. Die hat einen Spaß gemacht, die hat Kunst gemacht.
Aber das ist dann ja ganz spannend als Aussage darüber, wie weitreichend dieser Influencer-Begriff ist, weil es hat eigentlich jeder so als Werbung wahrgenommen, mit dem ich gesprochen habe. Also das spricht eigentlich für Influencer-Marketing dann am Ende des Tages.
Ja, wobei, da muss man sich natürlich fragen, ich finde die ganz toll, das fand ich wirklich, es war Kunst. In dieser Aktion ist ja für das Produkt kein wirklicher Wert entstanden.
Ja, heißt, es wurde darüber gesprochen.
Es wurde darüber gesprochen, aber es geht uns ja nicht darum, dass irgendwie über unsere Produkte gesprochen wird, sondern es geht ja darum, dass wir die Werte der Marke vermitteln können, dass eine positive Markeninteraktion stattfindet.
Das ist wahrscheinlich dann die Kunst, dann den richtigen Influencer zu finden. Kannst du denn eingrenzen, für welche Art von Kampagnen oder für welche Art von Kommunikationsanlässen sich Influencer-Marketing besonders eignet, wenn es darum geht, dann ja eben glaubhaft zu sein?
Ja, gerne. Also es geht auf jeden Fall Dinge, wo es sich nicht rechnet. Also wenn wir mal den ganzen Bereich des Performance-Marketings angucken und auch des performance-getriebenen E-Commerce, dann ist Influencer-Kommunikation zu teuer. Ne? Das muss man deutlich sehen. Die Kostenfaktoren sind sehr hoch, sowohl in-house, weil man sich organisatorisch damit beschäftigen muss, als auch möglicherweise Media-Spendings hat. Aber im Bereich Markenkommunikation und auch Brand Engagement kann ich natürlich sehr viel erreichen, gerade wenn ich auch auf nachhaltige Effekte setze. Dazu können wir auch gleich vielleicht nochmal kommen, dass man nicht so stark in Kampagnen denkt, sondern eher in nachhaltige Kommunikationsformen denkt. Das heißt, die Effekte in der Markenkommunikation sind sehr hoch und ich kann natürlich auch sehr gut Themen spielen. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass wir auch so ein bisschen aus der Kampagnendenke herauskommen. Wenn wir uns mal angucken, wie heute Konsumenten Kaufentscheidungen treffen, dann hat sich da im Konsumentenverhalten ja auch einiges in den letzten Jahren bis Jahrzehnten verändert. Unsere Eltern haben noch nach Marke gekauft. Ja, da war die Marke im Vordergrund. Die heutige Generation kauft gar nicht mehr so stark auf Marke, die kauft eher auf Attributen. Das heißt, der Generation ist es in ihrer Kaufentscheidung wichtig, welche Attribute hat ein Produkt. Ist es nachhaltig produziert worden? Hat es keine künstlichen Aromenstoffe? Diese Attribute sind für die Konsumenten im Vordergrund und diese Attribute sind Themen. Und da kann eben Influencer-Kommunikation auch ansetzen, über Themen zu sprechen.
Und was meinst du mit nachhaltiger Themensetzung, dann diese Werte zu schaffen bei den Menschen?
Ja, wir haben jetzt natürlich hier die doppelte Verwendung des Begriffs Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist ein Kommunikationsthema. Das heißt, ist meine Organisation nachhaltig? Produziere ich nachhaltig? Aber natürlich kann auch Kommunikation nachhaltig sein. Das heißt, sie ist auf Dauer angelegt. Und von dem Geschäftsmodell jetzt innerhalb der Influencer-Kommunikation würde ich es abgrenzen von der Kampagne, wo ich, und das ist natürlich auch ein Kommunikationsziel, was ich durch Influencer-Marketing in diesem Fall erreichen kann. Das heißt, ich verlängere eine bestehende Kampagne. Das heißt, ich mache eine Kampagne, vielleicht out of home oder TV, und verlängere die über Influencer. Das ist durchaus sinnvoll. Da muss ich aber natürlich auch sehr viel in Media investieren. Das heißt, da brauche ich reichweitenstarke Influencer, um die Effekte zu erreichen und muss relativ tief ins Portemonnaie greifen. Der andere Ansatz kann sein, dass ich auf langfristige, nachhaltige Kommunikation setze. Und dann ist es eigentlich eher das, was wir jetzt vielleicht nicht gerade beim HSV sehen, in Hamburg vielleicht eher beim FC Barcelona sehen, die eigene Mannschaft aufbauen, aus der Jugend heraus. Das heißt, man fängt eigentlich an mit kleineren Influencern, die noch eine sehr viel höhere Kooperationsbereitschaft haben und bindet die an die eigene Marke und wächst mit diesen Influencern zusammen.
Da stellt sich bei mir eigentlich die Frage, okay, ich kenne so ein bisschen grob jetzt, wenn ich Anfänger im Influencer-Marketing bin, die Kriterien, worauf ich achten muss, dass es zu meiner Marke passt, dass es zu dem passt, was ich ausdrücken möchte. Auch sich sehr genau anzugucken, was ist so die Zielgruppe des Influencers, dass da einfach ein größtmöglicher Match ist. Wie finde ich aber diese Influencer im Endeffekt? Wer eignet sich als Influencer? Wie kann ich die ansprechen? Gibt es Manager? Kann ich die direkt ansprechen? Gibt es Agenturen dafür? Wie komme ich daran?
Vielleicht auch als Bonusfrage noch hinterher, direkt fürs Passrad ganz gut. Wie mache ich denn überhaupt diese Zielgruppenanalyse des Influencers? Muss ich die auch selber machen oder kann man sowas irgendwo nachgucken? Weil ich glaube, da würden schon viele dran scheitern.
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt, wir fangen mal an mit dem Thema Manager. Ja, es gibt Managementfirmen, die ein Portfolio von Influencern vermarkten. Das ist natürlich so, wenn ich einen Manager verwalte, der ein Portfolio hat, sagen wir von 20 Influencern, er wird mir immer einen von seinen empfehlen. Also da muss man sich schon fragen, ist das eigentlich die richtige Anlaufstelle? Ich glaube, ein Manager tut etwas für den Influencer, aber er kann nicht die Anlaufstelle sein, wenn ich als Marke einen Influencer suche. Er ist befangen. Das Zweite sind Plattformen. Es gibt sehr viele Plattformen mittlerweile, weil auch viele Markt nach skalierbaren Modellen suchen, um hier an dem Thema Geld zu verdienen. Die Plattformen können sehr hilfreich sein, weil sie eine Vorauswahl nach Themen ermöglichen, nach Reichweite ermöglichen. Aber eine solche Plattform kann immer nur vorbereitend eingesetzt werden. Das heißt, was dann erfolgen muss, ist eine manuelle, der Begriff Selektion ist ja in Deutschland so ein bisschen schwierig, aber ein manuelles Nachjustieren. Zum einen muss man gucken, sind das Fake-Follower vielleicht drin? Also wie schnell sind die Wachstumsraten der Influencer? Wie hoch sind die Interaktionsraten? Da gibt es klare Werte, an denen man erkennen kann, ob die mit Fake-Followern arbeiten. Und ansonsten ist es aus meiner Sicht immer eine manuelle Recherche, um wirklich die richtigen Influencer zu finden, die nicht nur von den Themen passen und von der Reichweite passen, sondern auch eine hohe Kooperationsbereitschaft haben. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, auf dieses Thema Kooperation zu gehen. Influencer-Kommunikation in Abgrenzung nochmal zum Marketing, wo ich eine One-Day-Kampagne fahre, bedeutet, dass ich in eine Partnerschaft gehe mit dem Influencer.
Das sieht man ja auch häufig auf Instagram oder so, bezahlte Partnerschaft mit so und so, wo dann quasi nicht ein Produkt beworben wird, sondern, weiß ich nicht, irgendein Lifestyle-Video gedreht wird oder so.
Das kann Ausdruck dessen sein. Das ist in der Regel oft erstmal nur die Kennzeichnung, aber vor allem geht es in einem Partnermodell ja immer um Geben und Nehmen. So, und jetzt sollte ich eben, wenn ich Influencer-Kommunikation betreibe, nicht nur das Geld geben, sondern ich muss verstehen, was will der Influencer eigentlich. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück auf die ganz am Anfang gestellte Frage, wer sind eigentlich Influencer? Influencer sind, wir nennen sie Creative Media Entrepreneure. Das heißt, sie sind kreativ, sie haben eigene Medienmarken und sie sind Unternehmer. Und das, was sie antreibt, ist, dass sie in einem sehr starken Wettbewerb zu anderen Influencern stehen. Und was müssen wir als Marke oder was können wir als Marke einem Influencer anbieten, damit die Partnerschaft für ihn interessant wird? Das ist eben nicht Geld, sondern dass ich ihm helfe, dass der Influencer selber seine Reichweite ausbauen kann, und dazu braucht er gute Contents. Und da komme ich in ein Kooperationsmodell rein, dass am Ende der Influencer nicht nur von der Reichweite und vielleicht Samples leben kann, er muss ja auch seine Miete bezahlen, das will ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist auch gerade das Problem der Blogger, die jetzt sehr stark darunter leiden, dass sie nicht vernünftige Geschäftsmodelle haben. Das heißt, ich propagiere jetzt hier nicht, dass Marken Influencer nicht entlohnen sollten. Aber es ist kein Banner, den ich einfach nur buche.
Was aber im Umkehrschluss eventuell auch für mich als Laien ein gutes Qualitätskriterium sein könnte, wenn ich merke, dass jemand nur aufs Geld hinaus will als Influencer und gar nicht guckt, passt das Unternehmen oder das, was er als Messages rüberbringen soll, zu mir. Also nicht nachfragt, sondern einfach das nimmt, was ich ihm als Unternehmen anbiete, dann müssten ja eigentlich bei mir die Alarmglocken schlagen. Und das sollte bei mir eher positiv ankommen, wenn der Influencer viele Nachfragen stellt und ich merke, er guckt und versucht für sich herauszufinden, ob es wirklich eine Partnerschaft ist und ob es neben dem Geld auch noch andere Anreize gibt, wo er sagt, das passt am Ende des Tages, richtig?
Ja, definitiv. Und dann kommen wir auch nochmal auf den Begriff des Markenbotschafters in dem Kontext. Wenn ich mir einen Markenbotschafter aufbauen möchte, dann muss ich natürlich sehr genau sein, sehr genau arbeiten. Und das ist für mich eigentlich schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass man mit diesen potenziellen Partnern erstmal in ein gemeinsames Arbeiten geht, in einen Workshop geht, um sie wirklich kennenzulernen. Alles andere kann auch, wie gesagt, im Zuge der Kampagnenverlängerung legitim sein. Ich buche mal meine Plattform 10 Influencer oder 50 Influencer, will ein paar Produktsamples raushauen und ein bisschen Reichweite kriegen, kann man machen. Ist aber keine nachhaltige Influencer-Kommunikation.
Du hast eben schon gesagt, Influencern geht es nicht nur ums Geld, die wollen auch ihre Reichweite vergrößern, aber es geht ja auch ums Geld. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, interessiert mich das Geld natürlich schon sehr, dass ich da abdrücken muss. Kannst du denn so ein paar Kennzahlen sagen, mit denen man rechnen kann in der Branche üblicherweise?
Ach, ich hatte gehofft, dass diese Frage heute nicht kommt, weil die kommt ja immer und man kann sie eigentlich immer nur nicht beantworten, weil es ist einfach... Es hängt einfach viel zu sehr von Faktoren ab, wie wer ist die Marke, Welche Reichweite will man aufbauen? Welche Kanäle will man aufbauen? Ist es eine einmalige Geschichte? Ist es eine langfristige Zusammenarbeit? Wird der Influencer, und jetzt gibt es vielleicht auch ein bisschen mehr Futter, wofür bezahle ich den Influencer überhaupt? Bezahle ich ihn für seine Reichweite oder bezahle ich ihn eben auch für seine Content-Produktion? Und wenn ich ihn für die Content-Produktion bezahle, was ich immer empfehlen würde, weil ich muss ja den Content produzieren, wer macht mir sonst meine Snaps oder meine Bilder für Instagram oder auch meine YouTube-Videos? Irgendjemand muss es ja machen. Ja, ich kann es in-house machen, ich habe eine Agentur oder ich habe einen Influencer. Und es ist immer am besten, wenn der Influencer es selber macht, weil der kann es am besten. Und dann ist es eine Content-Produktion und dafür bezahle ich ihn auch. Und dann hat die Zusammenarbeit auch schon eine ganz andere Wertigkeit.
In der Unternehmenskommunikation oder allgemein auch im Marketing geht es natürlich am Ende des Tages auch immer darum, was kommt am Ende des Tages dabei rum. Und
muss wie sich kann immer ich rechtfertigen.
Das, genau, man muss sich immer rechtfertigen. Selbst wenn ich das vielleicht in der Abteilung das Know-how habe und weiß, es geht nicht immer so, spätestens wenn die Geschäftsführung kommt, die wollen Zahlen sehen. Wie ist das mit der Bewertung, ob ein Influencer gut ist, ob das jetzt gut auf meine Marke eingezahlt hat? Natürlich ein klassisches Kriterium ist Reichweite, aber so wie du es gerade gesagt hast, geht es natürlich auch bei der Bezahlung nicht nur um Reichweite, sondern auch um Content, also eher um qualitativen Faktor. Das ist natürlich super schwer, das am Ende des Tages zu messen. Wie kann ich aber trotzdem sagen, das war jetzt gut oder nicht, dass wir das gemacht haben?
Ja, ich glaube, ein wichtiges Stichwort hast du schon genannt, den Faktor Qualität, den Faktor Q in der Reichweite. Das heißt, wir müssen immer die numerische Reichweite mit einem Multiplikator, nämlich Q, vergrößern. Ob der jetzt 3, 7 oder 11 ist, da muss ich dann meine eigenen Kennzahlen entwickeln und gucken, wen erreiche ich dort. Und auch hier ist natürlich klar, wenn ich in einen Massenmarkt reingehe, dann ist dieser Qualitätsfaktor vielleicht weniger wert, als wenn ich in einer B2B-Kommunikation bin, wo ich vielleicht 30 Stakeholder erreichen kann und nicht 300.000. Und deshalb ist es auch leider so wie bei den Preisen, dass man das jetzt hier nicht absolut beantworten kann, aber es muss gemessen werden, es kann gemessen werden. Und es ist leider so, und leider, ja, es ist leider so, dass die Effekte eben erst später eintreten, ne? Das heißt, wir sind hier eben nicht im Performance-Marketing, wo ich morgens meine 100 Marketing-Euro reinschütte und abends den Traffic oder den Abverkauf lesen kann. Und vielleicht habe ich noch eine Affiliate dranhängen, sondern ich investiere hier in Kommunikationsziele wie zum Beispiel Marke. Und das kann ich natürlich nicht am Abend messen. Das weiß ja auch jeder, weil es bei TV auch nicht messen kann. Bloß dann interessiert ich sie nicht.
Gibt es denn Unternehmen, die dir jetzt so als erstes einfallen, die so eine Vorreiterrolle beim Influencer-Marketing haben oder wo du einfach festgestellt hast, die machen das sehr geschickt, sehr gut, sehr professionell, probieren vielleicht auch viel aus?
Na, ich würde jetzt ungern auf einzelne Marken eingehen, aber was immer positiv heraussteht, sind gute Modelle, die da entwickelt werden. Also es gibt, um das jetzt mal anonym zu sagen, es gibt zum Beispiel das Plattformmodell, dass man eben als Marke, man ist eine sehr attraktive Marke und man gibt Influencern eine Plattform, auf der sie mitwirken können. Das heißt, sie können dort Contents veröffentlichen, sie kriegen dadurch eine eigene Sichtbarkeit, eine eigene Reichweite. Oder es ist eine Plattform, dass die Influencer in mein Business aktiviert werden können. Das heißt, ich mache zum Beispiel eine reale Community auf, in der Influencer dann auch wirklich stattfinden, die ich an mein Unternehmen binde. Es gibt im B2B-Bereich natürlich sehr gute Beispiele, wie man es durch Gesprächsformate schafft, auch auf Messen schafft, die wirklichen Stakeholder an den Tisch zu holen, in ein Gespräch zu gehen und über Themen zu sprechen und damit eine sehr hohe Sichtbarkeit erzielt. Da gibt es jetzt, glaube ich, so nach 3 Jahren der Gehversuche doch viele, viele positive Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Es gibt natürlich auch negative, aber die werde ich jetzt noch weniger sagen. Aber man kann es eigentlich schon sehen, wenn man mal bei bestimmten Marken, die dafür bekannt sind, in sehr schnell Kampagnen zu setzen, sich die Qualität des Contents mal anguckt.
Du hast gesagt, 3 Jahre der Gehversuche, das klingt für mich immer noch nach einem relativ neuen Markt. Und so ein neuer Markt ist, finde ich, immer so ein bisschen wie der Wilde Westen. Da geht irgendwie noch alles, die Regeln sind nicht so ganz austariert. Und das macht, glaube ich, Influencer-Marketing auch einerseits so mysteriös, so attraktiv, aber auch so schwierig im Umgang. Du hast eben schon das Problem mit den Fake-Followern angesprochen. Dann ist oft nicht klar, was muss als Sponsored-Post deklariert werden, was muss als Ad deklariert werden, was vielleicht nicht. Gibt es Dinge in diesem neuen Influencer-Markt, die du gerne noch in den nächsten Jahren verändert sehen würdest, wo du denkst, das und das müsste sich jetzt mal langsam irgendwie einspielen?
Naja, auf jeden Fall fehlt uns ein professionelles Niveau bei vielen. Also eine Professionalisierung ist, glaube ich, das, was stattfinden wird und stattfinden muss. Das fängt aber weniger an auf Seiten der Influencer als auf Seiten der werbetreibenden Industrie, der Marken, der Hersteller, der Händler. Und dort fehlt es oft einfach an der Strategie. Das heißt, viele sind noch in der Phase, wir probieren es mal aus. Die anderen machen es auch. Wir wollen es jetzt auch machen. Das, glaube ich, wird sich jetzt ändern. Das muss sich ändern. Das heißt, Influencer-Kommunikation muss stärker integriert werden in die Kommunikation. Es muss in die Organisation integriert werden. Das ist auch wieder so, dass jetzt im Moment nicht ganz klar ist bei den Unternehmen, wer ist eigentlich dafür zuständig, wer hat den Lead. Ja, ist das Social Media, ist das PR, ist das Corporate? Manchmal ist es noch an verschiedenen Stellen aufgehängt. Es gibt sogar Unternehmen, da ist Marketing bereit, Geld zu bezahlen. Und wenn Influencer bei Corporate anfragt, dann kriegt er kein Geld. Das heißt, er weiß schon, da muss ich anrufen. Also da gibt es viel, viel Baustellen. Und das wird sich in den nächsten Jahren auf Seiten der Spender deutlich ändern müssen. Auf Seiten der Influencer ist, glaube ich, schon viel erreicht, weil das Thema Kennzeichnung ist, glaube ich, jetzt hinreichend adressiert. Da haben ja auch die Landesmedienanstalten mit einer gewissen Verzögerung haben sehr viel veröffentlicht zum Thema. Es hat sich auch in der Branche jetzt rumgesprochen. Nicht nur, dass man kennzeichnen muss, sondern dass Kennzeichnung auch nicht schadet. Das ist ganz wichtig, Kennzeichnung schadet nicht.
Es muss ja auch leicht gemacht werden, dem Influencer das vielleicht zu deklarieren, dass man es eindeutig sieht, oder? Also da müssen die Plattformen, auf denen das stattfindet, vielleicht auch nachziehen, das auch passiert langsam.
Ja, das stimmt, aber da müssen wir auch mal sehen, dass wir hier in Deutschland sind. Das ist das Thema Kennzeichnung, das ist erstmal auch ein deutsches Phänomen. Gut, wir haben auch in Amerika die Fälle gehabt, die sollen noch recht streng sind. Aber wenn wir über die Plattformen sprechen, ich glaube, es gibt bis heute noch keine Möglichkeit, ein Impressum auf Instagram zu verlinken, weil es eben nur in Deutschland den TMG gibt. Und das ist den Amerikanern gerade wurscht, was an der Stelle passiert. Also ich glaube, die Plattformen geben die Möglichkeiten zu kennzeichnen, entweder über einen Text oder auch über eine Einblendung in einem Video oder ins Bild. Also da soll sich jetzt keiner rausreden, dass die Plattformen daran schuld sind.
Ich habe als Abschluss vielleicht noch eine ganz konkrete kleine Challenge für dich, die mir gerade eingefallen ist. Und zwar, wenn wir als News aktuell jetzt einen Influencer buchen wollen würden, was würdest du uns da empfehlen? Denn wir sind ein B2B-Unternehmen, das sich an Marketing- und PR-Fachleute richtet. Was für ein Influencer würde für uns Sinn ergeben, wenn wir unsere Brand bekannter machen wollen?
Na, ich glaube, es gibt in dem Kontext schon sehr viele Blogger, auch Tech-Blogger. Ich bin jetzt nicht, weiß ich nicht, haben wir auch nicht vorbereitet zu schnell, was ihr wirklich macht mit News aktuell, wer eure Zielgruppen sind. Aber ich glaube, es gibt viele Blogger und vielleicht ist das, was wir heute machen, schon Influencer-Kommunikation, weil wir natürlich mit unserem eigenen Blog auch Reichweite haben. Vielleicht bin ich ein Influencer und vielleicht hilft das schon, dass man einfach ins Gespräch kommt und dadurch Sichtbarkeit und Reichweite erzeugt.
Sichtbarkeit und Reichweite sind schon mal zwei Stichwörter, die uns sehr am Herzen liegen. Und wenn du keine Fragen mehr an Andreas hast?
Nein, dann können wir nur sagen, vielen Dank, Andreas, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich glaube, das war ein sehr, sehr spannendes Thema, was viele gerade umtreibt. Und insofern, ganz herzlichen Dank.
Und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder mit dem nächsten Thema in unserem Treibstoff-Podcast. Bleibt uns gewogen. Auf Wiedersehen.
Und goodbye.